Der Michail Gorbatschow ist tot. Der letzte Präsident der UdSSR ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Aus alles von diesem Tod gibt es heute eine Spezialfolge von Apropos. Und zwar mit der Zita Affendranger. Sie ist Osteuropa-Expertin bei Tamedia und lange auch Korrespondentin in Russland gewesen. Regulär hören wir uns dann mit dem Apropos am Donnerstagmorgen wieder. Hallo Zita.
Hallo Philipp.
Zita, die ausführliche und sehr empfehlenswerte Nachrufe von Michail Gorbatschow hat den Titel «Ein Held seiner Zeit». Warum ist der Michail Gorbatschow ein Held für dich?
Also man muss sich ein bisschen zurückversetzen in diese Zeit. Die Sowjetunion war in den 80er Jahren ein Abendgewirtschaft, ein Riesenreich. Man hat damals von einem Koloss auf dünnen Füssen geredet. Es hat Mangelwirtschaft geherrscht und selbst bei den Nahrungsmitteln hat es dauernd Knappheit gegeben. Also kurz zusammengefasst, es hat eigentlich gar nichts funktioniert in diesem Land, außer das Repressionssystem. Der Gorbatschow ist natürlich nicht der Einzige in der Sowjetführung, der das auch erkannt hat, aber er ist eben der Einzige, der den Mut hatte, das wirklich anzugehen. Er hat dann zu mir Transparenz aufgerufen, also Glasnost, und zu einer Perestroika, zu einem Umbau vom Land. Und beides hat die Sowjetunion natürlich vorher mit aller Kraft unterdrückt, aber auch, wo dann die Reformen ihm so allmählich aus dem Ruder gelaufen sei und schliesslich zum Untergang von dieser Sowjetunion geführt hat, hat er sich eben nicht dagegen gestemmt. Und ich denke, das hat viel Mut gebraucht, viel Kraft. Das hat eine Vision gebraucht von einer besseren Zukunft. Und auch das, das macht ihn für mich zu einem Held.
Wir fangen ein bisschen früher an. Wie ist er überhaupt an die Macht gekommen in diesem Apparat?
Also in den 60er bis in die 80er Jahre hat in der Sowjetunion der gleiche Mann geherrscht, nämlich der Leonid Brezhnev. Der war 18 Jahre an der Macht, also nur der Stalin und heute der Putin hält es noch länger aus. Die Brezhnev-Zeit, die bezeichnet man generell als Zeit der Stagnation. Also alles ist stillgestanden, keine Entwicklung, keine Innovation, nichts. Und wo er dann 1982 schliesslich gestorben ist, sind zwei todkranke Generalsekretäre nachgekommen. Also der Andropov hat 2 Jahre regiert. Sein Nachfolger Tschernenko ist nach einem Jahr bereits wieder im Amt gestorben, weil Rücktritt hat es ja in diesem Job nicht gegeben. Nachher war aber dann klar, jetzt ist die Zeit reif für einen Generationenwechsel. Und 1985 ist dann die Wahl auf den Michail Gorbatschow gefallen. Der war damals 54, also nicht mehr ganz jung. Aber im Vergleich zu allen anderen war er ein regelrechter Jungspund. Und er war der Inbegriff vom Arbeiter und Bauer. Also er war ein Bauernsohn. Sein Vater war Maidröscherfahrer. Er erzählt auch in seinen Memoiren, wenn er ja jeweils mitgefahren ist. Und er hat damit irgendwie perfekt in das Bild von einem Führer, von einem Bauern- und Arbeiterstaat passt. Aber natürlich hat das auch nicht gelangt. Und er ist eben auch in den alles entscheidenden Eliten von der kommunistischen Partei ist er gut vernetzt gewesen. Und er hat klassisch im Komsomol, also in der kommunistischen Jugendorganisation, hat er Karriere gemacht, eben so, wie sich das damals gehört hat, wenn man etwas hätte wollen werden. Und der Juri Andropov, der vor 2 Jahren auf den Brezhnev nachgefolgt ist, das ist einer von seinen wichtigsten Förderer gewesen.
Du hast die 2 wichtigsten Worte, die man mit dem Gorbatschow verbindet, schon erwähnt. Das ist Perestroika und Glasnost. Das ist ja das, was man im Westen von ihm, auch wenn man als Kind aufgewachsen ist, quasi in den 80er Jahren von ihm gehört hat. Was hat das genau geheissen? Was hat die Reformen genau bedeutet, inhaltlich?
Also, sein Ziel war, dass er irgendwie die eigene Initiative von der sowjetischen Bevölkerung, die sehr lethargisch war, hat wollen fördern, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Das war eigentlich sein Hauptproblem. Überall hat Schlendrian geherrscht, verknöcherte Strukturen. Das hat er wollen bekämpfen und aufbrechen. Gleichzeitig war er aber darauf bedacht, diese Energie so in die gewohnten, kontrollierbaren Bahnen zu lenken. Er hat einmal gesagt, ohne Menschen bringst du keine Reform. Reformen auf den Weg. Das tönt sehr profan, aber für Russland und auch gar sowieso für die damalige Sowjetunion ist das fast etwas Revolutionäres gewesen. Denn dort misstraut der Staat dem Volk ja mindestens so fest wie das Volk dem Staat. Und seine Idee war dann, Kritik sollte Korruption eindämmen. Also auch in den Parteikader, fehlbare Beamte an den Pranger stellen, die Effizienz steigern. Aber, und jetzt kommt der grosse Widerspruch, die kommunistische Partei sollte dann gleichzeitig unantastbar sein und von jeder Kritik ausgenommen werden. Es ist logisch, dass das nicht funktioniert. Auch aussenpolitisch hat er einen ganz anderen Ton angeschlagen. Ist von der Konfrontation abgekommen und er hat vor allem das ruinöse Wettrüsten mit dem Westen wollen beenden. Er hat sich natürlich im Nachhinein dann gern als Pazifist dargestellt, gesagt, in einem Atomkrieg kann es keinen Sieger geben und so weiter. Aber es ist ihm wohl vor allem am Anfang wirklich mehr darum gegangen, die ohnehin stotternde Sowjetwirtschaft zu schonen. Und er hat gesehen, dass die Rüstung seinem Volk eben nicht nur den Anker vom Brot nimmt, sondern das Brot selber auffrisst. Darum war er bereit zu aussenpolitischen Kompromiss. Also zuerst hat er Truppen aus Afghanistan zurückgezogen, dann hat er mit den USA einen Rüstungsvertrag geschlossen und dann schließlich sogar grünes Licht gegeben zur Auflösung vom Warschauer Pakt und zur Wiedervereinigung von Deutschland.
Du hast gesagt, Gorbatschow hat das Ende der Sowjetunion eingeläutet, hat er das bewusst gemacht?
Nein. Also sein erklärtes Ziel war ja, eben die Sowjetunion zu retten. Er wollte sie besser machen, konkurrenzfähiger, er wollte die Wirtschaft ankurbeln, aber auflösen wollte er sie auf gar keinen Fall wollen. Und dafür hat er eigentlich auch bis zum Schluss gekämpft. Aber im Gegensatz zu anderen hat er eben mit politischen und nicht mit militärischen Mitteln gekämpft. Und er hat auch Anfang der 90er Jahre, also kurz vor dem Ende, nochmal einen neuen, modernen Unionsvertrag ausschaffen lassen. Doch damals war dann das schon alles zu spät, weil die Präsidenten von Russland, Weißrussland und der Ukraine haben ja 1991 zusammen die Auflösung dieser Union beschlossen. Und am 25. Dezember 1991 hat dann der Gorbatschow in einem für mich beeindruckenden Auftritt seinem Volk alles Gute gewünscht und hat den Atomkoffer an Jelzin übergeben.
In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time and an era comes to an end.
Я прекращаю.
I am ceasing my activities in the post of President of the USSR.
Die Sowjetflagge über dem Kreml ist eingeholt worden und Gorbatschow ist abgetreten und auch nicht mehr in die Politik zurückgekehrt.
Wie ist sein Verhältnis nachher zu diesem neuen Staat, zu diesem Russland?
Also sein Nachfolger Jelzin, den hat er nie mögen. Und auch im Jelzin sein Russland nicht. Also die Zeit, in der zwar politische und pluralistische Debatten regelrecht aufblüht sind, gleichzeitig aber einfach Chaos geherrscht hat, die Wirtschaft im freien Fall war. Der Putin hat er zu Beginn begrüßt, weil er Ordnung und auch Würde von Russland in der Welt wieder wollte herstellen. Weil ein Streit mit dem Westen dreht sich ja da drum, ob die Amerikaner und die Europäer Moskau versprochen haben, dass die NATO nie nach Osten ausdehnt wird. Das ist eines der Lieblingsthemen von Putin. Das Versprechen hat es offenbar nie gegeben. Das sagen die, die an diesen Gesprächen beteiligt waren. Weil sie sagen, das sei damals einfach noch nicht das Thema gewesen, weil es sei dort eigentlich primär um die Wiedervereinigung von Deutschland gegangen. Aber der Gorbatschow und auch viele Russen waren damals wirklich überzeugt davon, dass das eben nicht passieren würde und dass der westliche Militärblock genauso verschwinden würde wie der Warschauer Pakt und dass man eben ein neues Europa bauen würde, in dem alle Platz finden. Und der Gorbatschow hat sich die letzten Jahre schon auch enttäuscht gezeigt vom Westen.
Du hast den Putin erwähnt. Wie heisst die beiden miteinander? Weil der Gorbatschow hat ja bis zum Schluss in Russland gelebt.
In Putin geht es offensichtlich so wie manche andere Russinnen und Russen auch, weil sie nehmen es Gorbatschow übel, dass er das Grossreich hat verfallen. Sie sehen ihn als Verräter und eben nicht als Befreier. Der Putin gibt dem Gorbatschow die Schuld für die grösste geopolitische Katastrophe vom 20. Jahrhundert, wenn er den Zerfall der Sowjetunion nennt. Und er sagt, wegen Gorbatschows Perestroika haben wir Russland verloren. Armut, Kriminalität, Verfall der Staatsstrukturen, das alles sind letztlich Konsequenzen von Gorbatschows verfehlter Politik. Und natürlich der Verlust vom Status von einer Weltmacht, wo der Putin ja jetzt mit aller Gewalt zurückholen will.
Also für den Putin steht denn der Gorbatschow eigentlich am Ursprung vom heutigen Krieg in der Ukraine? Weiss man denn, was der Gorbatschow von dem Krieg gehalten hat?
Der Gorbatschow war die letzten Monate schon schwer krank gewesen. Er ist nicht mehr öffentlich auftreten, hat aber mit Vertrauten geredet über das Thema, hat auch immer wieder gesagt, er habe versucht, mit dem Putin zu reden, weil eine von seinen Hauptaussagen war ja immer, es gibt keinen Weg zurück in die Vergangenheit. Und das, was der Putin da letztendlich macht, ist eine Art von Versuch zurück in die Vergangenheit.
Danke, Zita.
Bitte, gern geschehen.
Den Nachruf von der Zita Affendrang verlinken wir euch in Episodenbeschreibung verlinken. Das war es mit der Spezialfolge zum Tod von Michail Gorbatschow. Das normale Apropos gehört morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.